Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mit diesem Wort aus dem Johannesevangelium darf ich Sie und euch alle ganz herzlich heute hier in der Hoffnungskirche zum Gottesdienst begrüßen. Schön, dass Sie die Tapferen sind, die heute Nacht aufgestanden sind, Punkt 2, die Uhren eine Stunde nach vorne gestellt und sich dann wieder hingelegt haben und jetzt pünktlich da sind. Die anderen können diesen Gottesdienst dann nachhören. Leider ist uns heute Morgen die Technik ausgefallen, deswegen zurück zu den guten alten Gesangbüchern. Vielleicht müssen wir demnächst sowieso mit weniger Strom auskommen und die Gesangbücher kommen wieder häufiger sozusagen zum Einsatz. Wir dürfen nach den neuen Regeln wieder auch singen, allerdings hinter der Maske. So hat es der Kirchenvorstand festgelegt. Und da das hinter der Maske ja kein besonderes Vergnügen ist, starten wir heute auch erst einmal ganz allmählich ein Stück weit wieder mit der Liturgie und dann mit dem ein oder anderen Lied. In diesem Gottesdienst soll es heute auch in der Predigt vor allem um den Trost gehen. Trösten. Das hat ein jeder von uns vielleicht schon einmal getan, einen anderen zu trösten. Oder wir sind getröstet worden und es hat uns gestärkt. Manchmal vielleicht in einer Situation ganz überraschend hat der Trost bei uns angeklopft, vor der Tür gestanden. Wir haben es nicht erwartet. Trost, das braucht diese Welt in diesen dunklen Zeiten. Das brauchen wir Menschen. Und heute hören wir, woher dieser Trost kommt. Von Gott, dem Vater der Barmherzigkeit, der uns tröstet, damit wir anderen Trost sein können. Mögen uns Worte, Musik und Gesagtes an diesem Sonntag Letare zum Trost gereichen. Das segne Gott, der Herr. Ich möchte mit Ihnen und euch beten. Gott, Halt unseres Lebens bist du in Angst. Du bist uns Zuversicht in Zweifel. Du bist uns nahe in Traurigkeit. Stecke uns an mit deiner Freude, die uns begegnet in Jesus Christus, unserem Bruder. Ihm sei Ehre alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Wir spüren deutlich, wie verletzlich und fragil unser Leben ist. So vieles verändert sich und ich merke, das Ungewisse macht mir Angst. Ich möchte doch am liebsten, dass alles so bleibt, wie ich es kenne und mag. Leben ist Wandlung, ist Veränderung. Es bleibt nicht stehen. Wir haben es alle wahrscheinlich schon erlebt. Durch Krisen in unserem Leben wurden wichtige Verwandlungs- und Veränderungsprozesse in Gang gestoßen. Abschiede von Vertrauten waren dazu nötig. Auch manche Durchstrecke war auszuhalten. Wachsen durch Krisen hindurch. Das ist es, was wir in diesen Zeiten hoffentlich auch erfahren werden. Vielleicht wächst ein neues Bewusstsein dafür, was wirklich wichtig ist. Die Lesung für heute steht bei Johannes im 12. Kapitel und ich lese die Verse 20 bis 26. Unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber und dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Er sagte ihnen: Die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Halleluja.
Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen vom Lied 98, alle drei Strophen vom Lied 98, Korn, das in die Erde.
Thank you.
Wir hören Worte aus dem Neuen Testament, aufgeschrieben beim Apostel Paulus im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater aller Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. Liebe Gemeinde, ein kleiner Moment der Unachtsamkeit. Ich schaue für einen Moment in den blauen Himmel und Konstantin hält den Griff der Wippe nicht richtig fest. Alles geht dann so schnell, dass ich es nicht einmal mehr rekonstruieren kann. Er liegt in seiner ganzen Pracht im Staub und er schreit in den schrillsten Tönen. Jetzt senke auch ich meinen Blick vom Himmel auf die Erde. Ich eile zu ihm, haue mir meinen Haltegriff dabei fast selber gegen den Kopf und nehme ihn in den Arm. Allmählich, ja, ganz allmählich wird es besser. Er dockt sich an, legt seinen Kopf an meine Schulter. Ich putze ihn ab, dass es keine Nachfragen bei der Mutter gibt. Und irgendwann ist es dann gut. Wie gut, dass mein Trost wirkt. Und mit dem Hinweis auf die Kugel Eis bei Bruno noch einmal verstärkt wird. In diesem Moment beschleicht mich das Gefühl, dass es so schlimm doch gar nicht gewesen sein kann, zumindest wenn die leuchtenden Augen von Konstantin ein Gradmesser für das Geschehen sind. Kinder spüren den Trost wohl am deutlichsten. Und als Eltern, ja auch als Großeltern sicherlich, müssen wir im Laufe unseres Lebens viel trösten. Wir können dabei aber nicht einmal erahnen, was in diesen Wochen die ukrainischen Mütter und Großmütter leisten, die mit den Kindern unterwegs sind. Was sie wohl sagen und wie sie zu erklären versuchen, dass der Papa zurückbleiben musste. Da, wo immer noch die Bomben einschlagen, wo es gefährlich ist, und wo der Tod lauert. Immerhin gibt es ja die technischen Möglichkeiten zu telefonieren, vielleicht sogar mit Bild. Und wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, wenn die Stimme des Vaters nicht zu hören ist, vielleicht nie wieder zu hören sein wird. Einfach schrecklich. Und für uns Satte hier, obwohl ja wieder um Öl und Milch in den Supermärkten gekämpft wird, für uns Satte hier kaum zu erahnen. Wie ist das eigentlich mit dem Trost, den ja nicht nur Kinder brauchen? Auch heute haben wir wieder Familienangehörige unter uns, die in den letzten Wochen eine Frau, einen Mann, eine Mutter, einen Vater, einen Freund, eine Freundin zu beerdigen hatten. Eine Familie habe ich im Trauergespräch direkt gefragt. Gibt es eigentlich etwas für Sie, was Ihnen tröstlich erscheint in Ihrer Untröstlichkeit, wo Sie etwas auch in sich spüren und Sie merken, dass wieder etwas mehr Kraft in den eigenen Körper gelangt? Gibt es da etwas? Könnten wir uns ja selber auch einmal fragen. Gibt es etwas, was uns tröstet? Bei der Familie habe ich keine vorschnelle Antwort auf meine Frage bekommen. Es hat eine kleine Weile gedauert, aber dann doch etwas, was mich beeindruckt hat. Die Familie hat gesagt, ja, Trost. Trost dadurch, dass wir glauben, dass unsere Angehörige bei Gott ist. Nicht mehr und nicht weniger. Dort ist sie aufgehoben und dort glauben wir sie geborgen. Dort, wo sie jetzt ist, hat sie keine Schmerzen mehr. Wie ist das mit dem Trost bei uns? Würden wir sagen, dass wir eigentlich ganz bei Trost sind? Eine Jugendliche berichtet, dass sie neu in der Jugendgruppe ist und dort wirklich das Gefühl hat, dazuzugehören. Dass sie etwas anders ist, weiß sie ja selber, und es wurde ihr auch häufig genug gespiegelt, durch Worte oder aber auch durch Gesten. Hier ist es anders, sagt sie. Irgendwie ganz anders, wohltuend. Ein Ort, um zu sein und gerne zu bleiben. Und es ist stark, dass die Jugendlichen, die mit ihr in dieser Gruppe sind, genau das leben und spüren, dass es das jetzt gerade braucht, diesen Ort für diese junge Frau, diese Jugendliche. Und dann eine weitere interessante Entwicklung, weil in der Gemeinschaft mit den anderen in dieser Gruppe ihr Vertrauen anwuchs, in sich selbst ein Stück weit mehr, aber auch vor allem in Gott, mit dem sie vorher eigentlich nicht unbedingt zu tun hatte und mit dem sie manchmal sogar richtig haderte. Für einen kann Trost also zunächst einmal vorbehaltlose Annahme bedeuten. Wie viel anders ist das als ein Satz, der vielleicht auch uns einmal entgegengeschleudert wurde? Möglicherweise ist das Gottes Wille oder Gottes Plan für dich. Genau die Situation, in der du jetzt bist. Manchmal sind solche Sätze auch in christlicher Erziehung schlimm missbraucht worden. Wer wäre ich, so etwas zu sagen, wenn mein Gegenüber vielleicht darunter leidet, im Rollstuhl zu sitzen, auf einer Krebsstation dem Ende entgegengeht oder aber auch als Single mit sich kämpft, obwohl man sich eigentlich nur nach dem Richtigen der Richtigen sehnt? Gegen eine solche Form des Trostes protestiert der Apostel Paulus. Er schreibt diese Briefe wohl aus dem Gefängnis und hatte selber mit mancher Einschränkung im eigenen Leben zu tun. Paulus war in keinster Weise perfekt. Er hatte körperliche Gebrechen, schwermütige Gedanken. Und er wusste ganz genau, dass das Leben kein Ponyhof ist. Ja, liebe Gemeinde, wir Menschen brauchen Trost. Trost, der nicht vertröstet. Inmitten der Passionszeit begegnen wir ja neben der Leidensgeschichte Jesu auch den vielen anderen kleinen und großen Leidensgeschichten von Menschen. Eigentlich wollte ich Corona heute nicht erwähnen. Aber wenn mir Eltern berichten, was diese Zeit mit ihren Kindern gemacht hat und welche Verhaltensauffälligkeiten und Ängste diese Zeit hervorgebracht hat, dann lässt das nicht kalt und auch nicht unberührt. Menschen brauchen Trost. Und ich vermute, dass wir uns sogar tief danach sehnen. Wir brauchen Trost, müssen Trost empfangen, sollen aber auch Trost geben. Die Bibel schlägt beides vor. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller Bedrängnis. Und jetzt kommt es, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Wie aber geht das? Und wie ist das zu schaffen, wenn man vielleicht gerade selber untröstlich ist? Wirklicher Trost geht mit. Wirklicher Trost trägt und stärkt. Und wirklicher Trost engt den anderen nicht ein, vielleicht mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder sucht Worte billiger Vertröstung. Das wird schon wieder. Das habe ich auch mal durchgemacht. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einer solchen Situation und hören das dann so. Das mag richtig sein, zeigt aber vielleicht auch die Unsicherheit meines Gegenübers, mit dieser Situation umzugehen, weil wir vielleicht nicht so geübt sind. Dann vielleicht besser einfach nur da sein und zu hören, was mein Gegenüber braucht oder sagt, und am schwierigsten vielleicht sogar das Schweigen auszuhalten. Auch Jesus ist einmal untröstlich. Wir nähern uns dem Karfreitag. Wir nähern uns den Worten Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?", schreit er. Und diese eindrückliche Szene lehrt mich, dass ich nicht immer stark erscheinen muss, nicht immer stark sein muss. Warum eigentlich? Warum eigentlich nicht auch einmal über meine Trostbedürftigkeit sprechen? Mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin oder mit einem anderen, der vielleicht ein wenig von außen drauf guckt. Ja, bei Gott darf ich weinen und klagen, darf ich sein, der ich bin. Trost bei Gott, liebe Gemeinde, ist also die Kraft, die unser angefochtenes und so brüchiges Leben stehen lässt, nicht bewertet, aushält, aber mitträgt. Wir haben einen Gott, einen Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Der kleine Konstantin hat es mich auf seine ganz eigene Weise gelehrt. Fallen gehört dazu. Auch mancher Schmerz im Leben. Es lässt sich nicht alles verhindern oder aufhalten, auch wenn wir uns das insbesondere als Eltern oder Großeltern so wünschen. Aber für das Danach braucht es einen Platz zum Andocken und Anlehnen. Die Familie, die um ihre Angehörige trauert, empfindet es so, trotz allem empfundenen Schmerz bei Gott zu sein. Nicht nur die, die gegangen sind, sondern auch wir, die wir leben. Gott sieht meine Tränen. Oder aber auch die Kunststudentin, die mit geflüchteten Kindern auf dem Markt in Lemberg malt, die Kinder begleitet, ihnen Anleitung gibt und die Kinder dann Bilder davon entwerfen, wie sie sich ein Leben nach dem Krieg vorstellen. Wenn wir als Christen Menschen wirklich eine besondere Aufgabe haben, neben vielen anderen Dingen, dann ist es vor allem die Aufgabe zu trösten. In einer, wie ich fand, gestern sehr besonderen Rede in Polen hat der amerikanische Präsident Joe Biden gestern an die ersten Worte des polnischen Papstes nach seiner Wahl erinnert. Fürchtet euch nicht. Trösten heißt demnach, einen Menschen mit hineinnehmen in die Kraft, die von Gott ausgeht. Vom Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Auch in Zeiten wie diesen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. aus unserer Gemeinde verstarb im Alter von 76 Jahren, Frau Eva Maria Großkopf. Die Beerdigung war am Mittwoch auf dem Friedhof Erste Südwicke. Wir wollen uns erheben, um an die Verstorbene zu erinnern. Himmlischer Vater, wir haben heute viel vom Trost gehört, vom Trost, mit dem wir trösten können, vom Trost, mit dem wir selber getröstet werden. Dir befehlen wir Eva Maria Großkopf an. Lass sie bei dir geborgen und gut aufgehoben sein. Sei du aber auch bei ihrer Familie in diesen Tagen. Stärke du sie, gebe ihnen Hoffnung und Glaubensmut und eine große Portion Trost, den sie empfangen, durch andere, aber auch durch dein Wort, durch deine Zusage, durch deinen eigenen Weg, durch den Tod hindurch ins ewige Leben. Dir befehlen wir unsere Verstorbenen an, aber auch die Traurigen. Lass sie bei dir Kraft und Halt finden und schenke ihnen Geduld. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der die Auferstehung und das Leben ist. Amen. Vielen Dank. Für die Kollekten des letzten Sonntags, für die Bildungsaufgaben in der Schulseelsorge und schulnahen Jugendarbeit wurden 75,62 € gegeben. Für unsere Diakoniekasse kamen noch einmal 46,47 € zusammen. Und anlässlich einer Beerdigung für die Unterhaltung des Friedhofs 45,15 €. Für all diese Gaben sei herzlich gedankt. Die Kollekte, die wir heute nachher aussammeln am Ausgang, ist für unseren Gemeindebrief bestimmt. Der Gemeindebrief ist nach wie vor ein wichtiges Medium in einer Kirchengemeinde. Und über den Brief werden vor allem diejenigen informiert, die vielleicht zu den modernen Medien oder zum Internet keinen Zugang haben oder Zugang finden. Hier erfahren Sie, welche Veranstaltungen und Angebote es gibt, wer getauft, getraut oder beigesetzt wurde und was in der Gemeinde wichtig ist. Dieser Gemeindebrief wird von einem Team von Ehrenamtlichen erstellt. Ungefähr 6.000 Exemplare werden von ganz vielen fleißigen Händen in die Häuser gebracht. Diese Briefe werden natürlich gedruckt und wie alles in dieser Zeit auch von Preissteigerungen umgeben. Und deswegen freuen wir uns, wenn Sie mit Ihrer Kollekte die Arbeit in unserem Gemeindebrief, für unseren Gemeindebrief unterstützen. Aber auch für die Diakonie sammeln wir natürlich, wenn Sie beim Rausgehen darauf achten, einmal für die Diakonie und einmal eben dann auch für den Gemeindebrief. Dann eine besondere Aktion in unserem Kirchenkreis, auch angeregt durch unseren Kantor Andreas Kronfeld. Wir haben überlegt, was können wir in diesen Wochen, wo wir auch für den Frieden beten, was können wir dort eigentlich tun? Und die Musik bringt Menschen zusammen. Und so hat am 16. März ein neues Chorprojekt gestartet, gemeinsam singen für den Frieden. Die Chorproben finden immer mittwochs statt, von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus und in diesen Chorstücken aller Epochen zum Thema Frieden wird eben miteinander gesungen, geprobt und möglicherweise sollen dann auch diese einzelnen Stücke im Friedensgebet, in einem Konzert oder auch in einem Gottesdienst dann gesungen werden. Vielleicht sagen Sie, das ist vielleicht eine Form, wo ich mich in dieser Zeit auch einbringen kann, Freude am Singen habe und in diesem Sinne natürlich sind Sie dann auch alle herzlich willkommen. Auf die entsprechenden Hygienemaßnahmen wird natürlich genau geachtet. Also ein kleines Zeichen, vielleicht aber mit großer Wirkung auf einzelne Menschen. Zum Friedensgebet hier in der Hoffnungskirche laden wir am kommenden Mittwoch um 19 Uhr wieder ein. Auch dazu ein herzliches Willkommen. Und am Sonntag feiern wir dann Gottesdienst um 10 Uhr hier in der Hoffnungskirche. Lasst uns nun miteinander Fürbitte halten und die Gebetsbitten enden mit den Worten: Wir rufen zu dir, und die Gemeinde antwortet: Herr, erbarme dich. Treuer Gott, wir kommen zu dir mit den schweren Erfahrungen unseres Lebens und auch unseres Glaubens. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen und nicht weiter wissen, wenn wir nach dir fragen und deine Nähe nicht spüren können, hilf uns nicht zu verzweifeln. Schenke uns neue Kraft und Mut für die schweren Zeiten unseres Lebens. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Barmherziger Jesus, wir denken an die Menschen, von deren besonderer Not wir wissen, die in den Kriegs- und Krisengebieten unserer Welt leben, ganz besonders für die Menschen in der Ukraine, für diejenigen, die da bleiben und Widerstand leisten, aber auch diejenigen, die sich auf den Weg machen, Frauen, Ältere, Kinder. Behüte und begleite du sie. Sei du bei denen in dieser Welt, denen durch Hunger das Lebensnotwendige fehlt, die ohne Hoffnung sind. Sei du ihnen besonders nahe. Stärke und tröste sie und zeige auch uns, was wir füreinander tun können. Wir rufen zu dir. Kraftvoller Heiliger Geist, wir bitten dich um Trost für alle, die ganz traurig sind, weil Vertraute und Vertrautes fehlen, weil Abschiede zugemutet wurden und Kraft zum Neuanfang fehlt. Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen in den Schulen, die sich jetzt auf ihre Abschlüsse vorbereiten. Begleite du sie und lass sie immer wissen, dass sie nicht allein sind. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich für die Frauen und Männer, die große Anforderungen in der Familie und am Arbeitsplatz erleben. Schenke ihnen Momente des Aufatmens, dass sie neue Kraft gewinnen. Wir bitten dich für die älteren Männer und Frauen, die spüren, dass die Kräfte weniger werden, die krank sind und die sich schwach fühlen. Schenke ihnen Geduld und auch ein Wort des Trostes, eine Geste des Trostes in ihrem Alltag. Wir rufen zu dir. In der Stille bringen wir vor Gott, was unser Herz bewegt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Lied 170 singen wir die Strophen 1 und 3. 1 und 3. So geht nun hin in Frieden in diesen Tag und in die kommende neue Woche unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und ein Dankeschön an Andreas Kronfeld an der Orgel, Heidi Grünefeld für den Küsterdienst und hier vorne die beiden Kirchenvorsteher Uwe Prahm und Renate Lüken de Vries. Bleiben Sie alle behütet und getröstet.